Heute Morgen im Namen Jesu, der zu Ihnen reden will. Wir kommen vom Himmelfahrtstag her, freuen uns an der unbegrenzten Macht und Größe Jesu und sind in sehnlicher Erwartung des Pfingsttages. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Wir wollen miteinander das Lied von der güldenen Sonne singen. Es sind so wunderschöne Sommertage, die uns unser Herr schenkt. Die güldene Sonne 449, die ersten beiden Verse und dann die Verse 8 und 10. Wir wollen beten. Du ewiger Gott und Herr, unser lieber himmlischer Vater, du überschüttest uns mit so viel Schönem, mit so viel Gutem, was wir jetzt auch in dieser anbrechenden Sommerzeit erleben, was wir in unserem Leben vielfach erfahren haben. Wir wollen dir danken. Nichts ist selbstverständlich. Es sind alles Liebesbeweise deiner Güte. Und doch kennen wir dich nicht. Wir kennen deine heilige Liebe so wenig, mit der du uns nachgehst und uns suchst. Herr, mach uns das heute ganz groß, wie sie jedem von uns gilt. Und je tiefer wir uns verstrickt haben in Gottlosigkeit und Sünde, willst du uns herauslösen, zu dir bringen, erneuern, aufrichten und segnen. Und so wollen wir jetzt auch bei dir ablegen. so viel, was ungut war, was nicht richtig ist. Schmutz, Schuld, Versäumnisse. Herr, nimm du das weg vor dir und reinige uns, dass wir etwas sein können zu deinem Lob. Und wir wollen in der Stille mit dir weiterreden. Danke, Herr, dass du allen nahe bist, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir singen nun aus diesem Liedheft die Nummer 790. Ich sitze oder stehe, so bist du um mich. 790 aus dem Psalm 139. Aus Jeremia 33, Seite 755 in Ihren Bibeln. Jeremia 33. Wir haben gerade den Vers von Paul Gerhardt gesungen. Gott ist das Beste und Allergewisste von allen Schätzen, der edelste Hort. Ich weiß nicht, ob einer von uns das so formuliert hätte. Vielleicht ist doch das schöne Auto ein wichtiger Platz oder Ihr schönes Heim, das Sie haben. Oder mindestens Ihr Schätzle im Leben. Gott ist das Süßste und Allergewisste, von allen Schätzen der edelste Hort. Es gibt gar keine solche Liebe Gottes, wie die Liebe Gottes, gar keine solche Liebe, wie diese Liebe Gottes. Und die entfaltet Gott am allermeisten im Gericht. Das versteht man nicht. Das können eigentlich nur schuldig gewordene begreifen, Gefallene. So war es über der Liebe Jesu, so war es in Israel. Über diese Geschichte des Versagens, des Ungehorsams und der Untreue. Ich lese von Vers 2 ab, wie Gott über dem zerstörten Jerusalem, über diesem Volk, das gerade da vorsteht, in die Gefangenschaft weggeführt zu werden. Jeremia hat ja eine Gerichtsbotschaft zu verkünden, der er selber schier zerbricht. So spricht der Herr, der alles macht, schafft und ausrichtet. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, von den Häusern dieser Stadt und von den Häusern der Könige Judas, die abgebrochen wurden, um Bollwerke zu machen, zur Abwehr im Kampf gegen die Chaldäer und um sie zu füllen mit den Leichnamen der Menschen, die ich in meinem Zorn und Grimm erschlagen habe, als ich mein Angesicht vor dieser Stadt verbarg, um all ihrer Bosheit willen. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Und das ist jetzt so groß, dass sie das auf ihr geschlagenes Leben übertragen dürfen. Indem ihnen Gott oft Dinge aus den Fingern geschlagen hat und es hat ihnen wehgetan. Gott will sie heilen und gesund machen und dauernden Frieden gewähren. Ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie im Anfang. Und will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben. Und will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wieder mich gesündigt und gefrevelt haben. Und das soll mein Ruhm und meine Wonne, mein Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern auf Erden. Wenn sie all das Gute hören, das ich Jerusalem tue. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über all das Gute und über all das Heil, das ich der Stadt geben will. Und nun singen wir das Lied, das wir von den Eidlinger Schwestern kennen, Herr, weil mich festhält deine starke Hand, 625, 625. Wissen Sie es wirklich oder singen Sie es bloß? Ich vertraue still, ich weiß, dass sich dein Plan, Herr, erfüllt. Wissen Sie es? Sollte es nicht singen. Lügen ist auch in frommem Gewand nicht gut. Wissen Sie es wirklich? Die Lieder zwingen uns zum Bekennen über all den Dunkelheiten Ihres Lebens. Und da habe ich heute für Sie ein Wort ausgesucht, das mir in meinem Leben immer ganz groß ist, wie viele dieser Gottesworte aus dem Buch Jesaja. Jesaja 49, die Verse 14 bis 16, Seite 703. Jesaja 49, 14 bis 16. Es bezieht sich zunächst auf das zerstörte Israel, das durch Gericht der babylonischen Gefangenschaft hindurchging. Stadt zerstört, und Gott will noch einmal aus diesem Trümmerhaufen des Volkes noch einmal herrlich gestalten und Neues schaffen. Zion aber sprach: Der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Es ist mir vor einiger Zeit bei einem Besuch hier in Stuttgart passiert, dass eine Frau mich sehr erregt angesprochen hat und sagte: Sie sei mal irgendwann zufällig in unsere Kirche geraten, und das sei in der Tat unerträglich, wie Sie von Gott reden, sagte sie empört. Was regt Sie denn so auf? Sagt sie, das ist doch völlig unsinnig und unmöglich, dass Gott sich um jeden Einzelnen kümmert. Sie können doch nicht solch einen Quatsch erzählen. Das wäre ja noch der Gipfel, wie wenn Gott sich noch um meine Haare auf dem Haupt sorgen würde. Nun, es war nicht viel, lange weiter zu reden. Die Frau war in ihrer Position ganz fest, und ich habe eigentlich nur sagen können, die hat ja recht. Ein ganzes Stück hat sie wirklich recht. Können Sie das verstehen, dass Gott sich um Sie kümmert? Und noch um viele andere in dieser Stadt und in unserem Land und in Europa und in der Welt. Unter Milliarden Menschen, wie soll Gott einzelne Menschen versorgen können und ihnen nachgehen? Wer soll sich überhaupt für mich interessieren? Schon mein Nachbar sagt, ich könnte ihm den Buckel runterrutschen. Aber warum soll gerade der ewige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sich für mich interessieren? Und wer kennt Sie denn in dieser Stadt? Wir sind doch vielen unbekannt, unwichtige Leute, kleine Leute. Und Gott soll sich für uns interessieren. Glaubst du das wirklich? In dunklen Stunden, und Sie haben sicher auch dunkle Stunden, da wird die Frage übermächtig, drückt uns nieder. Und dann auf einmal liegt dieses Wort auch in unserem Mund: Gott hat mich vergessen. Gott hat mich abgeschrieben. Mein Leben liegt unter einem Fluch, und das wird zur schwersten Anfechtung auf einmal. Gott geht an mir vorüber. Ich kann beten, aber das verhallt irgendwo, das hört doch niemand. Und dann auf einmal, in diesen Stunden des Verzagens und der Traurigkeit, steht das ganz groß vor uns. Ich habe mir das selber eingebrockt. Warum habe ich Gott ins Gesicht gespuckt? Warum habe ich ihn mit Füßen getreten? Warum habe ich sein Wort gebrochen? Warum waren mir seine Gebote so wurscht? Ich habe es ja selber verdient. Und dann wird der Trotz so groß. Ja, jetzt sitze ich da. Gott hat mich verlassen. Ich kann mich doch nicht auf ihn berufen. Es ist ganz normal, dass solche Gedanken uns beschleichen. Selbstverständlich. Und das begründet und einsichtig. Und wenn wir etwas anderes sagen, dann gibt es nur einen Grund dafür, dass Gott das Gegenteil sagt. Noch nie hat ein Mensch in seinem Hirn sowas ausdenken können. Noch nie hat einer sowas denken können, dass Gott uns nicht verlässt. Auch wenn wir alle seine Gebote übertreten haben, auch wenn wir ihn abgelehnt haben. Es ist überhaupt interessant, wie wir von Gott reden. Ich möchte jetzt nicht von der Theologie reden, aber vielleicht in unserem ganzen normalen Sprachgebrauch, wie wir in Hauskreisen oder in persönlichen Gesprächen von Gott reden. Da reden wir über Gottes Beweise und da reden wir über Evolution und über Gottes höchste Wesen und die Tiefe des Daseins und So-Seins und das absolut Bindende und was das alles ist, weiß kein Mensch. Dann fangen wir an zu theoretisieren. Wir reden mit ganz großen, schwülstigen Worten. Und in der Bibel finden Sie nie sowas. Da gibt es überhaupt keinen so großen philosophischen Begriff für Gott. Wenn Gott redet, dann redet er so, wie keiner von uns reden würde. Gar keiner. Gott redet ganz praktisch, aus dem Innersten heraus, von Herzen kommend, so persönlich, so voll Liebe. Dieses Wort spricht uns an. Einer hat mal gesagt, bei den Worten Gottes braucht man nicht mal drunter schreiben, das Zitat, von wem das stammt. Bei den Worten Gottes kann es jeder gleich fühlen und spüren, das ist die Hirtenstimme. So redet niemand, so kann gar kein Mensch reden, wie Gott da redet, mit diesem ungeheuren Trostwort von der Mutterliebe, dass sein Herz brennt für sie, für ein schuldig gewordenes Volk, wie er niemand aufgeben kann, auch nicht den Schlimmsten, der ihn mit Füßen getreten hat, gar niemand. Und das ist nicht nur da so, sondern vielen, vielen Worten Gottes. Und Sie merken es gleich, wenn Sie in eine Versammlung hineinkommen. Das sind Gottes Worte. Ja, das spricht mein Herz an. Das kommt vom Innersten. Das ist so fein und so zart fühlen. So kann nur der Herr aller Herren oder König aller Könige reden. Und darum ist unser Glauben plötzlich so handfest, so praktisch. Das hat mit dem Leben zu tun, nicht mit unseren Philosophien. So sollen Sie Gott erfahren. Ganz wunderbar. Wir freuen uns aufs Pfingstfest. Was hat denn Jesus versprochen, was er sendet auch da? Den Heiligen Geist. Och, was haben wir aus dem Heiligen Geist für einen Streit gemacht? Was für verrückte Lehren draußen, für absonderliche Erscheinungen. Wissen Sie, wie Jesus den Heiligen Geist nennt? Johannes 14, den Tröster. Wissen Sie, was ein Tröster ist? Der die Tränen abwischt, der den Glauben fröhlich macht, der sie zum Beginner macht. Das ist der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Ich will euch den Tröster senden. Und der Tröster macht uns das so lebendig, so warmherzig, so lieb, was es ist, dass er bei mir ist. Mein erster Punkt heute. Gott, der Herr, kann dich gar nie vergessen. Gott, der Herr, kann dich gar nie vergessen. Und das hat Gott, der Herr, mit einem Bild gezeichnet, das wahrscheinlich nie von uns gekommen wäre. Mit dem Bild der reinsten und schönsten Liebe, die es auf dieser Erde gibt. Der Mutterliebe. Nichts ist so schön und so vollendet und so heilig wie die Mutterliebe. Ich habe in der Prokrus-Enzyklopädie nachgeschlagen, was dann der Mutterliebe ist. Das ist ein Urinstinkt. Da steht drin, es ist Urvertrauen. Mutter ist ein Lalllaut. Das, was ich Ihnen oft gesagt habe, jeder Mensch ist auf diesen ewigen Gott hin geschaffen. Wir brauchen nichts zu machen, als sei es ein Problem, Gott zu erkennen. Jeder Mensch steht eigentlich in dieser Urerfahrung, so wie ein Mensch nicht erst ein akademisches Studium braucht, bevor er Mutterliebe erkennen kann. Das kann jeder Mensch entdecken und erfahren. Er muss bloß sein Herz aufmachen und dann begegnet ihm die Mutterliebe Gottes. Überwältigend und groß. Und dann setzt Gott noch eins drauf und sagt, ach, bleib nicht an den Bildern irdischer Mutterliebe hängen, obwohl für uns das schon unaussprechlich ist. Wahrscheinlich können Sie auch das aus Ihrem Leben erzählen, was eine Mutter vermag. Aber es geht jetzt Gott gar nicht darum, dass wir an Beispielen stehen bleiben. In unserer Welt ist auch der Begriff der Mutter unter die Mörder gefallen. Wenn in unserer Zeit man es als ganz normal ansieht und man sagt, das kann man freigeben, dass ausgerechnet ein wehrloses und hilfloses Kind in der schützenden Höhle des Mutterleibs, das ist ein Widerspruch in sich, getötet werden kann und das offenbar normal ist, aber das ist eigentlich dort am wenigsten. Nach der Geburt könnte man sagen, das ist ja die harte Welt, aber im Mutterleib gibt es ja nichts als Mutterliebe. Aber ich will nicht zu dem Thema reden. Manche sagen, ich las in der Bildzeitung von einer Rabenmutter. Das gibt es auch. Obwohl, das mit den Rabenmüttern ist ja interessant. Ich habe auch nachgelesen. Das ist bloß, wenn die Flüge sind, werden die ausgestoßen. Auch ein Liebeszeichen der Raben. Gar nicht so schlecht, wie wir tun. Da tun wir den Tieren Schlechtes andichten, vom Menschen her. Gott sagt, und wenn es in dieser Welt Mütter gibt, die ihr Mutteramt versäumen. Gott kann sein Mutteramt an dir nie versäumen, nie aufgeben, nie kündigen. Warum denn? Die Mutter kann das Kind ihres Leibes nicht vergessen, mit dem ist sie blutsverwandt. Ja, aber wir mit Gott, du bist sein Kind. Er hat dich geschaffen. Lange bevor du geboren wurdest, steht diese ewige Bestimmung über dir. Weißt du das? Warum sprichst du denn, der Herr hat mich verlassen? Er kann dich nicht verlassen. Viel, viel mehr als eine irdische Mutter. Und das Bild der göttlichen Liebe. In der Bibel wird ja dieser Quatsch nicht gemacht, dass man Vater- und Mutterliebe gegeneinander ausspielt. Es kann vom Vater und von Mutter gesprochen sein. Und es geht nie darum, dass in unserer Welt beide Begriffe natürlich beschädigt sind. Im Urbild der ewigen Gottesliebe, du bist getragen, weil Gott das Werk seiner Hände nicht loslässt. Und Jesus hat es dann erzählt. Ich habe Ihnen schon gesagt, in der Bibel gibt es keine theoretische Gotteserkenntnis. Machen Sie den Blödsinn nie, dass sie theoretisch über Gott diskutieren. Wie hat Jesus uns den Vater gezeichnet? Wie er jeden Tag schweren Schrittes die Treppen seines Hauses hochsteigt und in die Ferne schaut. Wann kommt er denn endlich? Ich weiß nicht, ob wir zu so etwas bei unseren Kindern fähig gewesen wären, wenn sie unsere Liebe so mit Füßen getreten hätten, wie der verlorene Sohn. Und so ist Gott. Und er wartet und schaut und sucht. Und als er nur am Horizont etwas sieht, eine Spur, da kommt doch, da rennt er ihm entgegen und nimmt ihn in seine Arme. Kennen Sie Gott wirklich? Gott ist das Größte und allergewisste von allen Schätzen, der edelste Hort. Ich habe erst gern bei der Auslegung vom verlorenen Sohn gesagt, warum hat Gott so einen Tick? Die anderen Arbeiter auf dem Bauernhof, die sagen, der guckt bloß immer auf das Verlorene. Das ist wirklich so. Gott liebt uns, weil wir ihn brauchen, weil er sieht, dass wir ohne ihn zugrunde gehen, dass es uns in den Abgrund reißt. Und darum sieht er hinaus und sagt, wann kommt er denn endlich? Jesaja 65, Vers 2. Schlagen Sie es mal auf, ein herrliches Wort. Jesaja 65, Vers 2. Ich strecke meine Hände aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Volk, das seinen Gedanken nachwandelt auf einem Wege, der nicht gut ist. Es jammert ihn, es zerreißt sein Herz, es zerbricht und er kann nicht anders. Seine ganze Art, ja, aber kann ich mich von Gott nicht lossagen? Das können Sie. Sie können eine Entscheidung fällen. Sie können eine Entscheidung fällen gegen Gott und sagen, ich will ohne Gott mein Leben führen. So wie der verlorene Sohn davonlaufen kann vom Vaterhaus. Sie dürfen auch die Hölle wählen. Und Gott hält sie nicht zurück. Verleugnen wir, heißt mal beim Paulus, er uns auch verleugnen. Aber dann kommt diese wunderbare Umkehrung. Sind wir untreu, dann bleibt er doch treu, er kann sich nicht verleugnen. Auf diese Treue Gottes hin darf man glauben und leben. Aber das Wichtigste ist doch die Umkehr. Das Wichtigste ist doch, komm her, die Buße. Nimm doch die Vaterliebe Gottes und sag ja dazu. Ergreif sie doch mit beiden Händen. Das Zweite, Gott will dich ja gar nicht vergessen. Das Erste war, er kann dich ja gar nicht vergessen. Es war gegen seine Natur. Das wäre ja pervers, wenn eine Mutter ihr Kind vergisst. Und das geht bei Gott gar nicht. Weil du nach seinem Bild geschaffen bist, kann er dich nie vergessen. Du kannst ihn verleugnen, aber Gott vergisst dich nie. Die ganze Geschichte Israels war eine Kette von einem Akt der Bosheit bis zum nächsten. Ganz lange Katastrophe. Sie haben Gottes Wort gebrochen, die Propheten verworfen, sich von Gott losgesagt. Lauter Enttäuschungen. Es war alles Fehlinvestition, was Gott in sein Volk hineingegeben hat. Muss Gott sein Engagement nicht endlich abbrechen und sagen, Schluss jetzt? Und dann sagt Gott in diesem Wort, ich will's gar nicht aufhören. Ich, nicht bloß, dass ich es nicht kann, sondern ich will es nicht. Und Gott bürdet sich eine Last auf. Lassen Sie mich zunächst nochmal sagen, welch eine schöne Sache der Schlaf ist und das Vergessen. Dinge, die vor 100 Tagen oder vor 200 Tagen ganz schwer auf ihnen lagen, die bekümmern sie heute nicht mehr, weil es das Geschenk des Vergessens gibt. Und das ist befreiend. Wenn wir alles behalten hätten, was uns schon schwer war und eine Last war im Leben, wir können heute nicht mehr leben. Das Vergessen ist eine Wohltat. Sie legen sie ein paar Stunden aufs Ohr und wachen auf und haben es vergessen einfach, was ihnen vorher so eine Sorge war. Das Vergessen ist wunderbar. Und nun könnte ja Gott sagen, ich will diese schreckliche Unheilsgeschichte der Menschheit, will ich vergessen, ich will nicht mehr dran denken, es ist ein Schmerz ohnegleichen. Gott sagt, ich will es nicht, ich will es gar nicht vergessen, ich will mich dran erinnern, ich will die Last dauernd auf meinem Herzen tragen, auch wenn es Gott das Herz schier abdrückt, auch wenn die Last unerträglich wird, eine Bürde, die Untreue, der Ungehorsam und die Lieblosigkeit mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Die ganze Antwort auf ihr Leben ist Erbarmen. Sie wissen, wie mir das immer wichtig ist, dass ich sage, man kann Gott gar nicht anders richtig erkennen. Da sind wir erst wieder in der Wahrheit. Gott liebt uns nicht, weil wir so viel für ihn tun oder opfern oder einsetzen. Gott liebt uns nicht, weil wir so nette Kerle sind oder Leute und angesehen sind. Gott liebt uns, weil sein Mutterherz entbrennt über dem großen Schaden meines Lebens. Gnade und Erbarmen ist der Grund. Und gerade wegen meiner Untreue, wegen meines Unglaubens, wegen meines Unglaubens, klopft er an die Türe. Deshalb geht er mir nach. Und das, was da im Alten Testament steht, ist genau das, was vom Heiland Jesus Christus im neuen Bund drin steht, der Lastträger wird, der nicht müde wird, der sich nicht erbittern lässt über all dem, was geschehen ist. Das heißt schon mal ganz am Anfang bei der Wüstenwanderung vor Israel, als der Bileam kommt und Israel fluchen soll, da sagt Gott, sollte Gott etwas sagen und nicht tun. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Das, was er von seinem Erbarmen sagt, das kann jeder erleben. Das gilt dem, der völlig verzagt ist, dessen Leben ganz aus den Fugen kam, was auch zerstört sein mag. Ich will mich sein Erbarmen. Sollte er etwas reden und nicht halten, doch er hält es. Und dann steht in diesem Jeremia 31, wir hatten vorhin das Kapitel 33 gelesen, das herrliche Wort: So oft ich ihm drohe, muss ich doch seiner gedenken. Darum bricht mir mein Herz, dass ich mich seiner erbarmen muss. Welcher Theologe hat das je ausgeschöpft? Dass Gottes Herz zerbricht über der Last meines Lebens. Und er muss sich seiner erbarmen. Er kann gar nicht vorbeigehen. Und seine Liebe ist ein nie versagender Quell. Eine Sonne, die nie untergeht. Was leben wir in einer blöden Zeit, wo man so tut, als ob Gott finster vor uns geworden wäre? Wo doch jeder Gottes Erbarmen und Gnade so überwältigend erfahren kann, aber nur sie, anders können wir Gott nicht finden, als auf den Wegen, die das Evangelium lehrt. Und seine Hilfe gilt dir und sein Beistand. Das dritte und letzte, er kennt dich durch und durch. Also er kann dich nicht vergessen, er will dich nicht vergessen und er kennt dich durch und durch. Wir sprachen davon, es gibt Angefochtene, wir sind oft angefochten und da spricht man, Gott hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Und dann sagt Gott, mach doch die Augen auf. Guck doch mal wirklich. Was ist denn Sache? Wir sagen oft, unsere Namen stehen im Buch des Lebens drin. Gott sagt das noch viel schöner. Nicht nur mein Name steht im Buch des Lebens drin, sondern siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Wir hatten am letzten Sonntag Konfirmation und bevor wir da herübergezogen sind, habe ich die Konfirmanden noch mit Handschlag begrüßt und da hat eine gesagt, nein, das geht nicht, meine Hand. Ich dachte, bist du verletzt oder was? Und dann hat sie es mir anvertraut, sie hat einen Spickzettel reingemacht. Ich habe Ihnen vorher schon prophezeit, nichts sieht man besser von der Gemeinde aus, als wenn einer noch so dasteht. Aber die hatten eigentlich genau gewusst, da in der Hand, ist der Beste, auf die Fußsohlen kann man schlecht schreiben, aber auf die Handflächen. Was hat denn Gott in seine Handflächen eingemalt? Nicht ihren Namen, ihre Persönlichkeit. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet, wie so ein Porträtzeichner. Die Umrisse. Ihr Wesen, ihre Traurigkeit, ihr Empfinden. Gott hat es dauernd vor Augen. Ihre Belastungen, ihre Schuld, ihr Versagen, ihre Untreue, ihre Versuchen, ihre Schwächen, ihre Erbärmlichkeiten. Hat alles vor Augen. Gott kennt sie besser, als sie sich kennen. Kein Ehegatte kennt seinen anderen Part so, wie Gott sie kennt. Und Gott hat sie so vor Augen, darum liebt er sie. Nicht, dass er damit alles gut findet, sondern weil er sie sucht, weil er sie es erfahren lässt. Und das ist sicher richtig, dass diese Zeichnung hineingezeichnet ist in die Hände Gottes. Dort, wo die Hände seines Sohnes Jesus durchgraben wurden von den Nägeln am Kreuz. Ja, jede einzelne Schwäche, Versagen, Schuld meines Lebens, durch diese Wundmale Jesu, Gott vor Augen. Darum hat er seinen Sohn dahin gegeben. Es war bitter nötig, weil sonst keine Erlösung und keine Vergebung und keine Heiligung gibt. Und mit seinem Blut hat er mein Wesen in seine Hände eingezeichnet, damit ich frei werden kann. Er hat es auf sich genommen. Und er will mir das alles heute schenken. Er will zu mir kommen, mich überschütten mit Gutem. Ich will es Ihnen heute so sagen, in der Hoffnung, dass Sie Gott aufnehmen in Ihr Leben. Nein, ihr lieben Evangelikalen, das macht man nicht einmal am Tag der Entscheidung ab. Es gibt viele Stunden in unserem Leben, wo es dringend nötig ist, eine Buße und sagen, Gottes Geist soll mich regieren. Und er soll sein Wesen in meinem Leben einzeichnen. Gott soll Wohnung machen in mir. Wir diskutieren oft in unseren Diskussionen so gern, wie das ist, wenn jetzt einer das Angebot ablehnt. Oder wenn einer passiv bleibt. Wissen Sie, dass man vor einem gedeckten Tisch sitzen kann und verhungern, wenn man nicht zupackt und isst? Und Gott sagt Ihnen dieses herrliche Wort. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen. Weil er in ihrem Leben wunderbar wirken will. Ganz gleich was war, seine Gnade soll überwältigend jetzt Macht bekommen. Und er will sie umgestalten und erneuern, dass sie Teilhaber seiner Herrlichkeit werden. Etwas zu seinem Lob. Gott gibt sein Volk nicht auf, gezeichnet von Sünde und Ungehorsam. Gott macht Neues, Gott schafft Heil und will es in ihrem Leben tun, heute. Amen. Und jetzt singen wir noch vom Lied 398. 398. Das ist das Lied In dir ist Freude, 398. Wir wollen beten. Danke, lieber Herr, dass die Schrift nicht gebrochen werden kann und dass du dies bei jedem von uns wahrmachst in den Dunkelheiten unserer Lebensführung. Es muss alles zum Besten dienen. Und du möchtest deine Herrlichkeit und Güte uns erfahren lassen. Lieber Herr, vergib uns unseren materialistischen Sinn, unseren diesseitigen Sinn, wo wir immer wieder das aufrechnen in irdischem Glück und in irdischem Erfolg. Dein Segen und dein Reden mit uns kann oft noch viel wunderbarer sein, wenn Leib und Seele verschmachtet. Und wo du uns immer größer wirst, unseres Herzens Trost und unser Teil. Wir bitten dich jetzt ganz besonders für die angefochtenen, schwermütigen, trauernden und Leidenden, dass sie das doch erfahren, dass wir es ihnen bezeugen können. Und danke, dass du dies auch wahr machst an deiner verfolgten Gemeinde. Wir bitten dich für die Christen, die leiden in Pakistan, die so viel Unrecht leiden in Indonesien, aber auch in vielen Teilen Afrikas. Mach auch uns bereit zum Leiden für dich, damit du deine Herrlichkeit an uns offenbaren kannst. Wir danken dir auch für allen Segen, den du in unserer Gemeinde wirkst, für alles, was wir einander weitergeben dürfen. Wir bitten dich für Gruppen und Kreise. Wir danken dir auch, wie du die Nachfolgefrage gelöst hast. Es war deine Wundermacht. Und es war deine Hand. Wir wollen dich darüber preisen. Und ich bitte, dass du Segen gibst durch dein Wort, dass unser Glaube an dir fest bleibt. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe im Himmel auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal Platz. Das habe ich noch nie irgendwo in einer Gemeinde gehört oder erlebt, was diese Gemeinde am Missionstag den vielen Gästen bereitet hat. Ich möchte Ihnen danken für diese Gastfreundschaft. In den meisten Gemeinden Württembergs ist die große Sorge der Gemeindeglieder, dass jemand Fremdes auf ihrem Platz sitzt. Schon das Wort Fremdes ist toll. In dieser Gemeinde war es immer herrlich, dass jeder willkommen war, der Jesus sucht und lieb hat. Und das war am Missionstag wieder so wunderbar mit den Kuchen, mit der Mitarbeit. War mir bloß leid, dass die Helfer so wenig gehört haben von diesen unvergesslichen Berichten. Auch was Gott getan hat, angefangen von Nordkorea, wo 70.000 Leute aus einer antikommunistischen Guerilla-Bewegung, die haben ihre Waffen niedergelegt und sind Jesus-Jünger geworden und leben heute im Untergrund und lauter solche Dinge, was Gott Großes tut in dieser Welt. Aber auch die 27 Mitarbeiter, die wir ausgesandt haben, die in den nächsten Monaten ausreisen, vielen, vielen Dank auch für die Gaben. Ich wollte Ihnen das sagen, denn es ist mir nie, nicht einmal selbstverständlich gewesen. Ich muss immer wieder sagen, was hier an Liebe und an Entgegenkommen sichtbar wird, das ist unglaublich. Auch was Sie sich kümmern um andere und Rücksicht nehmen und helfen, dass alles gelingen kann. Vielen, vielen Dank. Wir haben am Dienstag nochmal Bibeltraining. Nächstes Mal. Randfiguren der Urchristengemeinde, kleine Leute bei Gott ganz groß, das ist die Tabitha. Keiner hat geahnt, am wenigsten der Petrus, was das für eine große Gestalt des Reiches Gottes war. Und das ist toll, wie uns die Bibel immer auf das hinlenkt, was dann ganz wichtige Bedeutung hat. Es war schon wertvoll für uns, diese Apostelgeschichte. Dienstag, 19 Uhr, jetzt trotz der Schulferien haben wir Bibeltraining, an Pfingsten haben wir nur den ersten Gottesdienst und am Pfingstmontag. Das ist nur die Ausnahme. Heute haben wir noch einen zweiten Gottesdienst, haben nur Pfingsten und Pfingstmontag nur 9.30 Uhr. Das Opfer heute ist für die Missionsmannschaft Rotes Meer. Ich weiß nicht, vor vielen Jahren ist da plötzlich eine Frau Dr. Jeetz aufgetaucht, eine Frau Doktor der Landwirtschaft. Und damals gab es, glaube ich, noch gar keine Hilfe für Brüder. Wir sind damals zu Brot für die Welt gegangen und haben gemerkt, wie die gar nicht so ein Verständnis hatten für solche bibeltreuen evangelikalen Leute. Die hat er erzählt, wie sie in der Mittagshitze die Steine rausgräbt und mit Händen einen Brunnen baut. Djibouti ist vielleicht das heißeste Gebiet Afrikas, am Horn von Afrika zwischen Somalia, Äthiopien und Eritrea eingezwängt. Es war bis 1977 eine französische Kolonie, ein schwerer Bürgerkrieg 1991 bis 1993 und die Missionsmannschaft Rotes Meeres, ein aktiver Kreis hier in, auch in Württemberg, mit dem Herrn Vogelsang, der das leitet, der lange Zeit in Asien als Missionar der UMG war, aber es sind verschiedene Württemberger dort und wir wollen heute unser Opfer für diese Arbeit in Djibouti geben. Wir hatten einen Mitarbeiter früher dort von Christliche Fachkräfte International, den Johannes Jakob, der gerade in dieser landwirtschaftlichen Arbeit war. Es wächst fast nichts, weil die Bewässerung so schwierig ist. Der ist heute auch ein Inlandsmitarbeiter dieser Missionsmannschaft Rotes Meer. Und wir wollen diese Arbeit dort in Djibouti. Es sind ganz wenige Christen, die dort sind, unter den 100% Moslems. Und diese kleine Gemeinde, vor allem den Buchladen, die Aktionen dieser kleinen einheimischen Gemeinde fördern. Und getauft werden um 11.45 Uhr Christian Förstner, Olga-Straße 102 und Niklas Florian Beun, Rudolf-Brenner-Straße 19. Jetzt wollen wir um den Segen des Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.